Folge machen, auch hier, auch remote. Und ja. Und diesmal habe ich eine Geschichte dabei.
Ja.
Haben wir noch irgendwas oder können wir direkt einsteigen?
Ich weiß noch, dass ich irgendwas nachgeguckt habe.
Das ist nachgeguckt.
Aber ich habe es mir nicht mehr gemerkt. Ach so, wegen der Tetanus-Impfung, die dann zweitverwertet wird.
Was? Ich weiß gerade gar nicht, worum es geht.
Ich hatte doch eine andere Folgenidee, weil ich doch mehrere so News-Artikel gesehen hatte. Und eine davon war, dass die Tetanus-Impfung zweitverwertet wurde und jetzt gegen Typ 1 Diabetes eingesetzt wird.
Ah, krass.
Aber ich weiß nicht mehr, was du hattest da irgendwas gefragt. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht mehr. Boah. Kann ich aber ach so, ich glaube, ob das von irgendwie von Robert Koch oder so war.
Ah, genau. Du wusstest nicht, dass die Tetanus-Impfung war, sondern irgendeine Impfung früher, die vor 100 Jahren. Und ich habe mich gefragt, ob es irgendwas von Diphtherie oder so von Robert Koch war. Aber
ja, und es war aber auf jeden Fall so ein anderer Wirkstoff, nicht von ihm.
Ja, aber Tetanus wirkt ja während seinem Diphtherie-Wirkstoff ja nicht das gegen Tuberkulose.
Tuberkulose,
war das.
Genau.
Genau, ja. Tuberkulin. Mhm. Genau.
Ja, aber es hieß auf jeden Fall irgendwie anders.
Ja. Okay, aber gut, dann vielen Dank.
Mhm.
Ich starte jetzt mit unserer Geschichte.
Mhm.
Sie handelt etwas, was du und ich nie, ja, wie soll ich sagen, erleben werden.
Menschenfreundlichen Kapitalismus?
Ja, aber darum geht's heute nicht. Darum geht's beim nächsten Mal. Nein, also stell dir einfach vor, es ist Nacht, ja, und es ist total dunkel und du bist ein Fisch, aber du bist unter Wasser und du hast so der sandige Meeresboden. Ja, und du siehst so einen kleinen Hai, der dicht über den Grund schwimmt. Und unter ihm, so ein paar Zentimeter tief eingegraben, liegt so ein Plattfisch. Kennst du das? Diese Fische, die sich so ganz platt eingraben?
Ja.
Ja, das ist total reglos. Du siehst nichts, ja. Also kein Geruch dringt durch den Sand. Du siehst ihn nicht. Kein Zucken im Wasser verrät ihn. Für die Augen von dir und von dem Hai ist da gar nichts, ja.
Mhm.
Auch für seine Nase. Man sagt immer, Haie, die wittern ja so gut und so. Nix, ja. Und trotzdem bleibt er genau über dem Fisch stehen, wühlt ihn aus dem Sand und frisst ihn. Ja, und die Frage ist jetzt hierbei, woher wusste der, dass der Fisch da ist? Hast du eine Theorie?
Magnetsinn?
Ja, ähnlich. Ende der 60er hat man sich das auch an der Universität Utrecht gefragt. Und ein Forscher hat sich dann eine Versuchsreihe ausgedacht. Er hat einem Hai Beute angeboten, die aber in so eine Kammer aus Agar gesetzt, diese Gelee-artigen Masse im Labor. Und das Interessante ist, dass Strom durch Agar fast genau so gut hindurchgeht wie durch Meerwasser. Geruch und Wasserbewegung aber draußen bleiben. Also, weißt du, du kannst nicht durch Agar riechen, ja? Und der Hai konnte das Tier, also die Beute, weder riechen noch seine Bewegung spüren und hat trotzdem zielsicher zugeschnappt in die Richtung.
Weil er elektrosensitiv ist.
Genau. Dann hat der Forscher die Beute ganz weggenommen und stattdessen zwei Elektroden im Sand vergraben, durch die so ein bisschen Strom geflossen ist, also so schwach wie das, was ein lebendes Tier von sich gibt, weil wir geben immer Strom von uns, ja. Und der Hai hat sofort die Elektroden angegriffen und da lag sogar ein Geruchsköder gleich daneben und den hat er ignoriert. Also er hat den Stromreiz bevorzugt.
Ja.
Und möglich macht das Amalgam mit einem Namen, den du vielleicht noch kennst. Wir hatten es damals in Tierphysiologie, aber du hast ja einen anderen Zweig studiert, deswegen sie sind ein bisschen, haben was mit dir zu tun.
Ach so, lorenzinische Ampullen.
Ganz genau.
Ja.
Benannt nach dir, nein, nach Stefano Lorenzini. Perfekter Name, ich werde dich jetzt einfach immer Lorenzini nennen. Der sie schon im 17. Jahrhundert beschrieben hat. Es sind so hunderte winzige, mit so glibberiger Gallertmasse gefüllte Kanäle, die von Poren in der Haut nach innen zu Sinneszellen so verbunden sind.
Ja. Ja.
Und beim großäugigen Hundshai zum Beispiel, ist ein recht kleiner Hai, also irgendwie die Männchen werden 40 cm lang, die Weibchen 80 cm, konnten im Schnitt bis zu 9,3 Millionen dieser Sinneszellen pro Tier festgestellt werden.
Einzelne Zellen?
Ja.
Okay.
Das sind also eine Menge Sinneszellen. Mhm. Ne? Und die können halt die kleinsten Spannungsunterschiede im Wasser messen. Und also wirklich, 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 wirklich klein. Es geht hier um wenige Milliardstel Volt pro Zentimeter. Ja, jeder Herzschlag, jeder Muskelregung eines Tiers erzeugt immer so ein bisschen schwaches elektrisches Feld. Und der Hai kann das so, das ist für den wie so eine Leuchtschrift da, während andere nichts sehen. Ja? Und für ihn ist das voll die ihre Neonreklame, wie wenn bei den Hunden irgendwo ein Chips liegt. Mhm. Das ist auch so. Ja, das heißt, so ein Plattfisch, so eine Scholle, die kann sich so tief eingraben, wie sie will. Ihr Körper verrät sie halt, weil sie am Leben ist. Mhm. Und im Körper elektrische Ströme natürlich fließen. Da siehst du schon ein bisschen, worum es heute gehen soll. Ja? Der Hai, der lebt halt in so einer Welt, wo jede Muskelzuckung, jeder Herzschlag so richtig so aufleuchtet für ihn. Das ist halt eine Welt, für die wir überhaupt gar keinen Zugang haben.
Mhm.
Also wie für die Hunde die Geruchswelt, deren Welt ist die, so, wie wir es gar nicht vorstellen können, ist das halt auch so bei dem Hai. Das heißt, uns fehlt halt ein Organ, genauso wie für uns andere, vieles anderes das richtige Organ fehlt. Das heißt, um uns rum ist die ganze Zeit Kommunikation, die wir überhaupt nicht mitkriegen. Ja? Mhm. Davon will ich heute ein bisschen erzählen.
Kann ich noch eine Frage stellen
vorher? Ja.
Und zwar ist es nicht bei Westworld auch so, wenn die da so im Wasser rumtreiben, dass sie dann irgendwie Angst haben, dass sie quasi aufgespürt werden von den Haien, weil sie sich verraten durch ihre Bewegungen, elektrische Signale, und die dann so einen Stromkäfig um die rumbauen zum Schützen. Also kann man das auch andersrum
ich
ausnutzen?
Ich kenne Westworld nicht, deswegen kann ich es dir leider nicht beantworten.
Hm.
Also, keine Ahnung. Ja, aber wir bleiben jetzt gerade mal beim Stromsinn.
Ja.
Bei einem Tier, über das wir auch in Liebe, Sex und Erblichkeit unserem gemeinsamen Buch drüber geschrieben haben. Und zwar dem Schnabeltier. Ja, das ist ja eben ein bisschen wildes Tier, ne? Also sieht aus, als hätte man es aus verschiedenen Tieren zusammengebaut und dann ist es auch noch ein eierlegendes Säugetier, also wirklich absolut abgefahren. Und das jagt halt elektrisch. Ja, und das hat eine Forschungsgruppe der TU Darmstadt in den 80ern mit australischen Kollegen in Nature gezeigt. Wenn das Schnabeltier abtaucht, ja, das ist ja so, das ist ja zum Teil in ganz trüben Gewässern unterwegs.
Mhm.
Ja, es macht die Augen zu, es verschließen sich auch die Ohren und die Nasenlöcher gehen auch zu. Also es ist eigentlich komplett abgeschottet. Ne? Es sieht nichts, es hört nichts, es riecht nichts. Es schwimmt also blind und taub durch einen trüben Fluss und riecht nichts, wie gesagt. Und trotzdem findet es Krebse und Larven im Schlamm des Flusses. Ja, und das ist, weil in seinem Schnabel dafür rund 40.000 Elektrorezeptoren sitzen.
Hm.
Und dazwischen liegen auch noch Drucksensoren. Und das ist interessant. Das hat so ein bisschen was, jetzt war hier gerade vor ein paar Tagen Gewitter, ne?
Hm.
Und ich kann dir sagen, das ist so ein bisschen, erzähle ich dir gleich, warum das so ein bisschen ist, wie das Schnabeltier jagt. Das heißt, wenn so ein kleiner Krebs im Wasser ist, ja, der zuckt da halt so rum, so bewegt sich halt, ne, und der schickt dabei zwei Signale gleichzeitig los. Das eine ist das elektrische Signal und das ist super schnell, es erreicht den Schnabel praktisch sofort. Ja, es reißt viel schneller. Das andere ist eine winzige Druckwelle im Wasser, klar, wenn da was zappelt, ne, dann wird Wasser hin und her geschoben, es entsteht so eine kleine Druckwelle. Und die kriecht sozusagen viel langsamer ans Schnabeltier ran. Ja, sie trifft einen Sekundenbruchteil später ein.
Mhm.
Und das Schnabeltier hat für beide Signale eigene Sensoren und kann so ein bisschen die Pause zwischen den beiden Sachen messen.
Um dann zu wissen, wie weit es weg ist.
Genau, je länger es zwischen dem elektrischen Reiz und der ankommenden Welle dauert, desto weiter ist die Beute weg. Das ist wie bei Gewitter, ne? Kennst du dieses, wenn man erst den Blitz sieht und dann zählt man so 1, 2, 3 und dann kommt der Donner und zu gucken, wie viele Kilometer es entfernt ist. Und man geht davon aus, dass das so funktioniert, ist noch nicht bewiesen, aber das ist eigentlich eine sehr starke Theorie, dass das Schnabeltier das halt genauso macht. Ne? Also das heißt, es kann ungefähr abschätzen, wo der Krebs ungefähr ist, merkt er, aus welcher Richtung es kommt und dann einfach zubeißen.
Mhm.
Und Trefferquote ist sehr hoch.
Meinst du, alle Enten sind neidisch auf das Schnabeltier deshalb?
Vielleicht.
Weil die immer unten im Trüben fischen müssen.
Ja, vielleicht schon, vielleicht schon.
Und im Prinzip ist das mit dem Gewitter auch so eine gute Analogie, weil bei einem Blitz können wir auch Elektrizität sehen, quasi.
Ja, genau.
Ja.
Ja, wir können sie auch spüren, wenn da was.
Echt? Konntest du das schon mal?
Ja, ich war oben bei einer Exkursion im Gebirge und wir wurden vom Gewitter überrascht und mein Kollege Julian und ich, wir standen ganz oben auf dem Gipfel und es war absolut abgefahren, also ich hätte einfach tot sein können, weil wir standen da, meine Haare standen mir komplett zu Berge, ihm auch, und auf meiner Haut sind Funken geschlagen. So geladen war die Luft. Das war ultra gefährlich und wir wussten, unten waren so Leute und die haben so hochgeguckt, auf uns gezeigt und so, oh mein Gott, da sind noch zwei oben, weil wir waren auf der anderen Seite der, es war so ein Sattel oben im Gebirge und wie unsere Gruppe war auf der einen Seite und da konnte man auch gut runter, wir waren auf der anderen Seite des Sattels und da blieb uns eigentlich noch eine Möglichkeit, also wir mussten irgendwie so schnell wie möglich da runter und dann habe ich habe mir dabei meine Jacke komplett kaputt gemacht, aber ich habe dann gesagt, Julian, zieh deine Jacke aus und dann haben wir uns auf die Jacken gesetzt und runtergerodelt. Ja, ich haben sie alles aufgerissen und so, habe ich mir. Jacke war dann nach dem Arsch, aber das war so lustig, weil wir sind dann so unten angekommen. Es war richtig weit, es waren ein paar hundert Meter, sind wir runtergerodelt. Komplett wild. Auch Glück gehabt, dass da so ein Flachhang überhaupt war, ja, so ein Geröllfeld. Und dass wir so runtergerutscht, und dann kamen wir unten an und sind einfach so aufgestanden. Und dann so zum Auto. Und wir haben beide auch so gezählt in Lunden. Die Leute haben sogar geklatscht, ja. Und wir gehen so zum Auto. Und wir saßen im Auto. Und Julian saß so, hat sich so am Lenkrad gekrallt. Und meinte nur so, wir hätten tot sein können. Ja. Ja, ich so, ja, hätten wir. Also es war halt echt schlechte Planung, sage ich mal, von Seiten unseres Exkursionverantwortlichen. Damals war ja noch nicht viel mit Smartphone und Wetter, das gab es dann noch nicht. Also keiner hat ein Smartphone und Wetter-App also, oder so. Und
Wetter-App, das heißt, Wetter gab es damals auch
nicht. Ja, Wetter gab es, nee, Wetter wurde da noch nicht von. Naja, auf jeden Fall, guck, hast du halt morgens ausgedruckt, deinen Wetterbericht und so und irgendwie hat er da irgendwas nicht auf dem Schirm gehabt. Naja, aber da habe ich Elektrizität gespürt. Also es hat so richtig Funken geschlagen auf der Haut und hat gekribbelt. Ja, es war sehr unangenehm. Will ich gerne nie wieder erleben. So. Aber zurück zu den Tieren mit den besonderen Sinnen. Es ist jetzt nicht nur so, dass Räuber diese Sinne haben, also Raubtiere, ne, sondern auch andere Tiere, zum Beispiel ein sehr sanftes, beliebtes Tier, und zwar die Hummel. Ja? Und an der Universität Bristol ist 2013 eine Studie in Science rausgekommen, die gezeigt hat, dass Hummeln das schwache elektrische Feld von Blüten wahrnehmen. Denn eine Blüte ist meistens leicht negativ geladen, eine anfliegende Hummel positiv, Pummelhummel, ja, Hummel positiv. Und sobald sie landet, kippt das Feld ein bisschen. Ja, landet da drauf, verbindet sich sozusagen. Ne? In dem Versuch lernten die Tiere, geladene von ungeladenen künstlichen Blüten zu unterscheiden. Also die haben da Strom drauf gegeben einfach. Und so die Zuckersüßen herauszufinden mit einer Trefferquote von rund 80%. Ja, hat man die Ladung entfernt, konnten sie es wieder nicht mehr unterscheiden. Ja, und gespürt wird es von der Hummel über so feine Härchen am Körper, die sich im elektrischen Feld ganz leicht aufrichten und so ausrichten dann auch. Und das Praktische daran ist, dass nach einem Hummelbesuch eine Weile eine veränderte Ladung auf der Blüte zurückbleibt. Die nächste Hummel merkt also, hier war schon gerade jemand, lohnt sich nicht und kann direkt wieder weiterfliegen. Ja, und das erinnert ja, es gibt ja noch so ein System. Es hat Dave Goulson, meine ich, rausgefunden. Mit der Uni Southampton, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dass Hummeln auch so einen Fußgeruch haben, so eine Art. Und dann irgendwie so quasi, wenn die irgendwo eine Blüte besucht haben, dann kommt eine andere Hummel und merkt, ah, da war schon jemand, kann direkt wieder umdrehen, weil die wissen, ja gut, jetzt dauert es wieder, bis Nektar gebildet wird, ne? So. Ja, aber, also das sind alles so Sachen, die du so im Nahbereich spürst, ne? Also, was wir jetzt hatten, Jagd und sowas. Aber es gibt auch noch in dem Bereich einen Sinn für etwas, das hat, also in diesen Sinn, den wir nicht spüren können, das hat jetzt nicht so einen spezifischen einzelnen Ort, das ist jetzt nichts, was ein Tier ausstößt oder so, aber es ist überall, und zwar das Erdmagnetfeld. Ja? Und der schickt natürlich manche Tiere auf Reisen, wo das beste Navi nicht mehr mitkommen würde. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür sind junge, unechte Karettschildkröten. Die schlüpfen halt an einem Strand, krabbeln dann ins Meer und treiben dann jahrelang irgendwo im offenen Ozean rum. Ja? Tausende Kilometer machen, die drehen sich 100 Mal um. Also wirklich irgendwo. Und wenn die Weibchen dann aber geschlechtsreif sind, legt sich bei den Schalter um und die kommen zum Eierlegen zurück und meistens genau an dem Strand, an dem sie aus dem Ei geschlüpft sind. Ja, und ich meine, die Frage ist, how? Wie findest du da wieder nach Hause? Ja? Und ein Team der University of North Carolina at Chapel Hill, so heißt die Uni, wollte wissen, wie das funktioniert und hat sich die Nistzahlen an Floridas Ostküste über 19 Jahre lang angesehen. Wichtig zu wissen bei dem Erdmagnetfeld ist, dass es überall so ein bisschen anders ist. Ja, ist jetzt nicht so was Festes, was sich nie ändert. Ja, und jeder Küstenabschnitt hat seinen eigenen magnetischen Wert sozusagen. Das ist wie so eine Art Adresse und das heißt, da fügt sich das Erdmagnetfeld auf eine bestimmte Art und Weise an und da erkennt die Schildkröte dann den Geburtsstrand. Und diese Adressen stehen aber nicht so richtig fest. Sie wandern über die Jahre langsam der Küste entlang. Das liegt halt daran, wie das Erdmagnetfeld entsteht oder existiert, weil tief in der Erde strömt im äußeren Erdkern flüssiges Eisen. Ja? Und genau diese Strömung erzeugt ja das Feld überhaupt. Und das Eisen bewegt sich aber natürlich ständig und auch so ein bisschen anders. Also verschiebt sich auch das magnetische Feld bei uns an der Oberfläche jedes Jahr so ein bisschen. Und wenn so ein Tier als Baby den Magnetwerk seines Strandes gemerkt hat und als Erwachsener wieder diesen Wert ansteuert, dann kommt es nicht zwangsläufig genau an genau derselben Stelle raus. Ja, mhm. zwar schon an dem Strand, aber nicht genau an derselben Stelle wie damals, als es da geschlüpft ist. Ja? Mhm. Sondern es kommt da an, wo der Wert inzwischen hingewandert ist. Ja, und jetzt kann es ja sein, dass die Magnetwerte zweier Nachbarstrände über die Zeit aufeinander zurücken. Das heißt, ihre Adressen werden bald eine, dann sammeln sich die Tiere von beiden damaligen Stränden enger zusammen. Mhm. Das heißt, da gibt es dann ganz viele Schildkröten, ja. Mhm. Trifften die Werte hingegen auseinander, verteilen sie sich weiter und sind weiter voneinander entfernt. Also merkst du auf einmal, wenn da so an einem Strandteil super viele Schildkröten ankommen, dann kannst du dann, ach, da hat sich wohl eine Adresse geändert, ja.
Aber die merken sich das auch alles, nicht so, dass manche dann da irgendwie verloren gehen
oder ja,
so.
Doch klar, es gibt immer ein paar Freaks.
Okay.
Nein, aber deswegen meinte ich ja, die meisten kommen da an, okay. Nicht alle. So, und wo die Signaturen über die 19 Jahre zusammengerückt sind, stieg halt die Zahl der Nester. Und wo sie auseinanderliefen, sank sie. Das ist genau das Muster, das halt herauskommen müsste, wenn die Tiere sich an der magnetischen Postleitzahl, Adresse, wie auch immer man es nennen will, orientieren.
Also das heißt, Menschen können das auch mit Messgeräten messen
quasi? Ja, genau. Okay. So, das heißt, die Schildkröte, die benutzt das Erdmagnetfeld so als, ja, als Ortsangabe. Mhm. Ja, also da, hier bin ich richtig. Schwimmt ungefähr wieder in die Richtung, dann, ach nee, ist doch die Bucht da drüben, da komme ich her. So, und Zugvögel benutzen auch das Erdmagnetfeld, machen das aber so ein bisschen anders, weil die bestimmen damit so eine Richtung. Weil die müssen ja in den Süden. Da ist natürlich gut, wenn man weiß, wo Süden ist.
Ja.
Die sagen so, ne? Und im Herbst legen die dann halt, also viele von ihnen tausende Kilometer Richtung Süden zurück. Und die müssen halt über Wochen den Kurs halten, bei Wind, Wetter, Dunkelheit, Helligkeit und so weiter. Und dafür arbeitet das Erdmagnetfeld für die halt wie so ein Kompass. Mhm. Und das, was ich nicht wusste, was ich interessant finde, ist, dass das klassische Studientier dafür das Rotkehlchen ist. Ja, weil bei uns ist es ja ein Standvogel, der bleibt im Winter über da, ja, also die meisten. Aber die Vögel aus Nord- und Osteuropa, also so eher so in Skandinavien und alles, ziehen im Herbst halt runter und die überwintern gerne rund um das Mittelmeer. Und diese Kurzstreckenzieher hüpfen in der Voliere zum Beispiel zur Zugzeit immer wieder in die Richtung, in die es sie eigentlich zieht. Also das merkst du, das Verhalten an den Vögeln, wenn du so Vogelvolieren mit denen hast, dann im Herbst gehen die alle, sammeln sich in so einer Ecke.
Mhm.
Das ist voll Süßes. So. Und 1972 gab es eine Arbeitsgruppe der Uni Frankfurt und die haben das so überprüft, die haben das Magnetfeld um die Vögel herum verändert und geschaut, wie sich ihre bevorzugte Richtung dann mitgedreht hat.
Mhm.
Und dabei hat man auch gemerkt, dass der Kompass so ein bisschen anders funktioniert als der, den man zum Beispiel im Pfadfindern hat oder mit dem als Kind. Ich hatte als Kind mal so einen Kompass, jetzt bin ich immer durch den Garten gerannt. So. Ne? Also so eine Kompassnadel, die zeigt dir einfach Polarität. Sie zeigt dir, wo es magnetisch Nord, wo es Süd, Ost, West, fertig. Mhm. Ne? Das Rotkehlchen, also das, der Sinn von ihm funktioniert nicht so. Das liest was anderes, und zwar die, was ich in der Schule immer kompliziert fand, die Inklination. Also den Winkel, in dem Feldlinien in den Boden eintauchen. Ja, ja? Also so Richtung ja. Erdkern sozusagen.
Ja. Und was, am Pol sind die senkrecht und...
Genau, am Äquator laufen die Linien so flach übers Land. Ne? Zu den Polen hin stechen sie immer steiler ein. Das kennt man ja oft auch so diesen Zeichnungen, weißt du, im Atlas manchmal und so in Geografieunterricht. So, ne?
Oder im Physikbuch auch.
Genau. Und das Rotkehlchen fühlt diesen Neigungswinkel und weiß dadurch nämlich,
auf welcher Höhe,
wo es ist, genau. Wo geht es Richtung Pol, wo geht es Richtung Äquator. Das heißt, dieser innere Kompass kennt eher so das Bergauf und Bergab dieser Magnetlinien und jetzt nicht einfach so flach irgendwas. Mhm. Ja, man kann sich damit aber halt gut orientieren. Da gibt es aber trotzdem noch viele Fragezeichen. Und zwar, wie fühlt der Vogel das? Ja, da gibt es so viele Theorien und immer wieder wird was Neues entdeckt.
Mhm.
Ja, und es hat alles mit Quantenphysik zu tun. Das heißt, was man rausgefunden hat, aber wie gesagt, das ist nicht bei allen so. Zum Beispiel Tauben haben super komplexen Orientierungssinn, wo keiner so richtig rafft. Magnet spielt auch eine Rolle, aber es ist auch der Sonnenstand und alles mögliche andere. Ja, also über Sonnenkompass und was weiß ich nicht alles, ja. Aber was man auf jeden Fall weiß, und es gibt auch so, ach ja, auch so neue Sachen, dass die wohl im Schnabel auch noch irgendein Magnetorgan haben oder so.
Hm.
Was man aber weiß, ist, dass bei Zugvögeln, ich glaube bei den meisten oder vielleicht sogar bei allen, sitzt so ein Eiweiß namens Kryptochrom 4 im Auge. Ja? Und wenn da Licht drauf fällt, entsteht für den Bruchteil einer Sekunde ein Radikalpaar. Das sind zwei Stellen im Molekül, die jeweils so ein einzelnes Elektron haben. Und jedes dieser Elektronen hat so einen Spin, weißt du, so eine Drehung, so die stehen ja nicht still. Das ist ja so das ist Quantenmechanik halt. Und das kann man sich vorstellen wie die Achse eines ganz kleinen Magneten. Ja?
Mhm.
Und wie die beiden Spins zueinander stehen, lässt sich vom Erdmagnetfeld beeinflussen. Und je nachdem, welche Richtung das Feld zeigt, läuft die anschließende chemische Reaktion so ein bisschen anders ab.
Okay.
Und die Idee ist dann, dass daraus am Ende ein Signal wird, das der Vogel sieht, vielleicht als, keine Ahnung, helles oder dunkles Muster über dem Blickfeld oder sonst wie, das weiß man halt nicht, hm. Linien, was weiß ich. Und das verschiebt sich immer so ein bisschen, wenn er den Kopf dreht, ne? Weil er dann immer in andere Richtung vom ausgerichtet zum Erdmagnetfeld ist. Und 2021 hat ein Team der Universitäten Oldenburg und Oxford Nature gezeigt, dass dieses Kryptochrom aus dem Rotkehlchen ein Reagenzglas tatsächlich magnetempfindlich ist. Also da hat man das dort halt kultiviert und ist auch stärker als das, ist stärker empfindlich als von zum Beispiel von Huhn und Taube. Also die ziehen ja im Alltag, sind jetzt keine Zugvögel, auch wenn Tauben massiv krassen Orientierungssinn haben, aber die brauchen jetzt nicht so, sind jetzt kein Langstreckenzieher oder irgendwas.
Mhm.
Und bei denen ist es halt nicht so empfindlich wie beim Rotkehlchen, das ein Zugvogel ist, an und für sich, ja.
Mhm.
Aber das Ganze passiert halt im Reagenzglas, ne? Wir wissen jetzt überhaupt nicht, ob und wie das Rotkehlchen oder die anderen Zugvögel diese Information verarbeiten.
Mhm.
Ja, das weiß man noch nicht. Deswegen, ach, dieses ganze Zugvogel-Ding, ich will immer mal einen Artikel für im Schreibers Naturarium machen zu Zugvögeln und so. Und alle 5 Minuten gibt es neue Erkenntnisse, die hast verworfen, so, ach, wir haben uns geirrt und so.
Mhm.
Ich denke, ach, aber ja, da gibt es noch so viel rauszuholen, weil auch irgendwie verschiedene Vogelarten verschiedene Mechanismen haben und alles und ja.
Ist einfach so ein Disclaimer machen. Dies deckt die Forschung ab bis zum Stand.
Bis heute, genau, so in 3 Wochen. Zum Beispiel habe ich ein Schreibers Naturarium in dem Buch geschrieben mit dem Specht, mit dem Hämmern. Ne? Mhm. Da kam gerade das Paper raus, dass die Zunge so um den Kopf gewickelt ist und das den Schlag abfängt. Und jetzt, letztes Jahr, wurde es widerlegt. So, aber Schreibers Naturarium kam 2023 raus. Also war da der heiße Scheiß. Jetzt ist es aber nicht mehr korrekt.
Nächste Auflage dann.
Ja. Aber jetzt waren wir bei lauter kleinen Tieren, kleinen Signalen so. Und jetzt machen wir mal eine Stufe größer. Und zwar Elefanten. Ja. Und an der Cornell University gab es eine Forscherin, die hat eigentlich Walgesänge untersucht. Und dann war sie in einem Zoo im Elefantenhaus. Und ihr fiel was Komisches auf. Ja.
Und das Lied kenne ich irgendwo. Ja.
Das? So, da war ein kleiner Junge und ein Affe und ein Panther und ein Bär. Nein. Ich muss gerade an Dschungelbuch denken. An die Lieder. So, nein, aber sie stand da und hatte das Gefühl, dass die Luft vibriert. Also, dass die Luft irgendwie pocht und vibriert und dass sie so ein Gefühl im Brustkorb hatte. Als wäre da so eine Resonanz.
Okay.
Ja, sie hat nichts gehört. Sondern das ist so ein bisschen wie, ja, als ich da oben auf dem Berg stand und das Gewitter kam, habe ich das auch gefühlt. Mhm. Also nicht nur, dass auf meiner Haut Funken geschlagen hat, sondern mein Körper hat irgendwie vibriert. Das war ganz komisch.
Mhm.
Und sie hatte das da auch bei den Elefanten. Und sie hatte da so eine Ahnung und hat sich gefragt, kann es sein, hier ist nichts anderes außer Elefanten, das ist kein technisches Gerät hier, dass Elefanten Töne machen, die wir nicht hören, aber spüren können, die vielleicht so tief sind, dass die eine krasse Resonanz erzeugen, aber wir hören sie nicht, weil sie außerhalb unseres Hörbereichs sind. Und das hat sie dann 1986 auch belegt. Ja, Elefanten geben Rufe von sich, die größtenteils zwischen 14 und 24 Hertz liegen. Und wir können ungefähr 20 Hertz hören. Das heißt, alles, was da auch drunter liegt, hören wir nicht mehr.
Mhm.
Aber es ist Infraschall und der kann halt sehr, sehr, sehr weit tragen und lässt halt eben Sachen vibrieren, hat eine hohe Resonanz.
Mhm.
Ja, und eine Arbeitsgruppe der University of Virginia hat dann auch in Namibia gezeigt, dass sich die Reichweite dieser tiefen Rufe nachts mehr als verdoppelt. Ja. Das ist, weil in klaren, windstillen Nächten legt sich die kühle Luft über den noch warmen Boden. Das ist ja so, die kühle Luft ist ja eher unten, warme Luft steigt auf.
Mhm.
Ne? Und das ist so ein bisschen dann wie Schallwellen wandern, wenn die jetzt abgegeben werden. Sind die so in der kühlen Luft, dann wollen die nach oben hin und die wandern, also die reisen sozusagen langsam an kalter Luft. Und die wollen oben hin, dass diese Luftschicht, wo dann die warme Luft ist, und das wird dann so runterreflektiert sozusagen, wieder so weggebounced und so, wie in so einem Tunnel quasi, bewegt sich dieser Schall vorwärts und das richtig, richtig weit. Und 1 bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang sind damit nach den Berechnungen des Teams Reichweiten von über 10 Kilometern drin. Das heißt, 2 Elefantengruppen, die total weit auseinander stehen, die sehen sich nicht, sind nicht mal ansatzweise in der Nähe, riechen sich nicht oder so, können sich trotzdem über diese tiefen Töne absprechen. Also wirklich miteinander sprechen. Über 10 Kilometer. Deswegen, sie kennt es nur von Walen halt, dass die über lange Strecken mit so einer Was denn? Das hieß, willst du was sagen?
Brauchen die dafür ihre großen Ohren, oder?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das stand da nicht drin. So. Aber es gibt noch eine Kommunikationsebene bei Elefanten, denn das war es nicht. Das hatte ich auch erst vor 2, 3 Jahren oder so mitbekommen. Denn ein Teil dieser Rufe, dieser sehr, ja, wie so Mönche, so, aber auch das Aufstampfen auf dem Boden dieser tonnenschwere Tiere läuft über den Boden, wird über den Boden weitergetragen und als Erschütterung quasi, wie so ein Erdbeben, das so seismograf aufgezeichnet wird. Hat man oft, wenn Erdbeben sind, Elefanten sind in der Nähe, dass die total früh Panik kriegen. Das hieß super früh, bevor wir spüren noch gar nichts. Ja, und dann sind die schon, so, und dann hat eine Forschungsgruppe der Stanford University es untersucht und einen Freilandversuch aufgebaut. Die haben wilde Elefanten in Namibia die seismische Nachbildung eines Alarmrufs vorgespielt. Also wie Elefanten sich gegenseitig warnen. Ja? Nur über den Boden. Also man hat nichts gehört. Ja? Es gab keinen Ton. Und die Herde hat reagiert. Ja? Die hat das gespürt. Und die Tiere sind enger zusammengerückt und blieben, da war so ein Wasserloch, die sind da kürzer geblieben und manche sind erstarrt und haben auch so richtig ihr Gewicht nach vorn auf die Vorderbeine verlagert, um so richtig reinzufühlen in den Boden, um zu gucken, aus welcher Richtung kam das, wie weit ist es weg und so. Also man hat richtig gesehen, wie diese nach vorne gekippt sind und den Boden so richtig, die Vorderbeine so richtig mit viel Druck auf den Boden gepresst haben, die Fußsohlen, um das zu spüren und haben zum Teil auch noch den Rüssel runter auf den Boden abgefühlt.
Krass.
Und wie genau sie das nicht aufnehmen, ist noch nicht so richtig entschieden. Also es wird einerseits die Knochenleitung über das Skelett halt zum Innenohr diskutiert. Es gibt ja auch für Menschen so Knochenleitungskopfhörer, die über die Knochenleitung deines Schädels den Ton erzeugen, sodass andere es halt nicht hören, sondern nur du. Ja, und das überlegen die halt. Oder feine Vibrationssensoren, die Pacini-Körperchen, die in den Fußsohlen an der Rüsselspitze stecken. Du guckst so. Hast du eine Frage? Oder?
Nee, aber diese Knochenkopfhörer kenne ich. Ich glaube, Freund von mir in Israel, die hatte halt Probleme beim Schwimmen mit ihrem Innenohr oder Mittelohr oder so. Und dann hat die genommen und also die sind nur hinten so an der Ohrmuschel dran.
Ja, genau, die sind nämlich dann nicht, verschließen nicht den Gehörgang. Ja. Aber das ist auch so interessant, weil wenn man das mal so überlegt, so der Hai, der so einen Herzklopfen fühlen kann, ne, das Schnabeltier oder das mit Schildkröten, den Postkarten, Elefant und so, das ist alles so interessant, denn das zahlt so auf so ein Konzept ein, den der Biologe Jakob von Uexküll, der geprägt hat. Kennst du den Namen? Den man so ganz wild schreibt? Name. Ja, nee. Uexküll, Uexküll.
Weiß ich nicht.
Ja, der hat nämlich das Wort Umwelt geprägt. Und er meinte damit wirklich so die Wahrnehmungswelt, in der ein Tier lebt. Ja, also den Ausschnitt, den die Sinne ihm überhaupt erschließen. So die Umwelt.
Ja, so weit, wie wir gucken können.
Ja, genau. So, zum Beispiel, wenn du eine Zecke nimmst, davon gibt es ja hier jetzt recht viele, nur so ein paar Reize. Das heißt, der Geruch von Buttersäure aus Säugetierhaut, irgendwie die Körperwärme und ein Tastreiz, sobald sie dann auf meiner Schulter gesessen hat, um sich da festzubeißen. Ja, aber mehr ist ihre Welt einfach nicht. Alles andere existiert für diese Zecke nicht. Ja, und die Pointe bei seiner Theorie ist ja auch, also wir sitzen auch in so einer Blase. Ja, was wir Realität nennen, ist halt so ein schmaler Streifen, für den wir zufälligerweise die passenden Organe haben. Alles andere existiert für uns nicht. Mhm. Ja, und ein richtiges Problem wird das, weil wir Menschen halt das, was wir auch nicht so sehen, wir pushen da halt richtig in diese Sinneswelten rein. Man denke da an den Unterwasserlärm, den wir verursachen, so dass Wale ihre nicht mehr miteinander kommunizieren, nicht mehr sich orientieren können. Oder frisch geschlüpfte Meeresschildköter finden ins Wasser, weil der Horizont über Meer ein bisschen heller ist als das Land. Ja, und setzt du da jetzt so eine beleuchtete Strandpromenade hin, dann ist halt komplett vorbei. Die Winzlinge krabbeln dann Richtung Straße und ist alles over, ja. Oder der Magnetkompass der Zugvögel, von dem ich gerade erzählt habe. Eine Gruppe in der Universität Oldenburg hat 2014 in Nature gezeigt, dass schon das schwache elektromagnetische Rauschen aus ganz normaler Alltagselektronik diesen Kompass total durcheinander bringt. Ja, das heißt, in abgeschirmten, geerdeten Hütten fanden dann Rotkehlchen die Richtung wieder, nahm man die Abschirmung weg, war sie wieder weg. Ja, und das bei Stärken weit unter den Grenzwerten, die wir eigentlich so festgelegt haben, dass die unbedenklich sind.
Für uns Menschen halt.
Für uns Menschen, ja. Das heißt, die Tiere um uns herum führen die ganze Zeit so Gespräche, kommunizieren, leben in so einer Welt, zu der wir niemals Zugang haben werden. Ja, wir werden nie ein Wort von diesen Kommunikationen sozusagen hören, mitnehmen.
Ja.
Und eigentlich das Mindeste, was wir tun können, wäre halt nicht dauernd dazwischen zu funken.
Hm.
Das war meine Geschichte.
Mega krass.
Ja.
So viele Mechanismen, die wir gar keine Ahnung haben. Und auch dieses Konzept, so nur die Umwelt, die wir wahrnehmen, existiert für uns eigentlich.
Ja.
Ich meine, gut, jetzt gibt es Radio und jetzt gibt es alle möglichen Varianten, um trotzdem was von weiter draußen mitzukriegen. Aber an sich, ja, hätten wir keine Ahnung, ein anderer Kontinent aussieht, wenn wir da nicht mal hingegangen wären selber.
Ja.
Und es keine Filme gäbe und keine Radio.
Ja, aber auch so dieses, wir werden niemals, sage ich mal, sehen wie eine Fledermaus.
Ja.
Das ist einfach nicht möglich. Also sehen in Anführungsstriche.
Ja.
Ja, das ist einfach, oder wie die Hunde, einfach, die haben eine komplett andere Welt. Deren Welt ist absolut anders.
Ja.
Wir sind voll auf unseren Sehsinn angewiesen, ja, und haben Probleme, wenn wir den nicht haben, ja, weil wir auch eine Welt gebaut haben, wo es natürlich sowieso für Leute, die nicht able-bodied sind oder so, schwierig ist. Aber auch, also wir haben uns halt auf unsere Sinne so diese Welt gebaut und stören halt massiv die ganzen anderen Sinne der anderen Tiere. Also zum Beispiel die Motten, die da ums Licht kreisen, weil wir die Lichtverschmutzung so verkackt haben, ja. Dann die mit den Walen, wie gesagt, wo wir immer mehr jetzt auch mit diesen ganzen Offshore-Windparks und so, denen quasi, das ist so, als würde jemand hier einfach einen Fernseher hinstellen, den auf die höchste Lautstärke machen und das ist dann dein Alltag. So für immer. Ja, das ist dann dein Alltag. Und dann versuchst du dir ein Gespräch zu führen mit jemandem oder irgendwie klarzukommen.
Ja. Ich meine, jetzt könnte man mal sagen, gut, die meisten Leute wissen das nicht, aber ich meine, die wissen auch so viel andere Sachen, wo sie einfach scheiße sind.
Ja, aber dafür gibt es ja Wissenschaftler. Dafür gibt es ja uns so WissenschaftlerInnen. Ich weiß auch viel über Aktienmarkt nicht und es funktioniert trotzdem alles. Ich weiß auch viel, nicht wie man Menschen operiert, das machen dann halt andere, weißt du?
Ja, aber ich meine, quasi selbst wenn sie das wüssten,
es juckt sie halt
ja, nicht. Ja, eben das große Problem.
Das ist halt das Ding, es juckt halt keinen.
Ja.
Und es juckt, das ist ja eh das Schlimme. Da habe ich auch mal im Schreibers Naturarium meiner Kolumne einen Text drüber geschrieben, der Wert der Natur, dass wir halt der Natur nur einen bestimmten Wert oder beimessen, wenn wir gucken, was die für uns macht. Das ist ja auch so in der Kommunikation so, anders kriegst du es bei den Leuten halt auch nicht in den Schädel rein, das ist schon schlimm genug, dass du immer sagen musst, was die Bienen und Insekten für einen machen, warum Spinnen nützlich sind, warum Wespen nützlich sind. Keiner kommt auf die Idee, dass man halt ein Lebewesen einfach um seiner selbst willen einfach lassen kann.
Ja,
weil wir haben es nicht erfunden, das ja, es hat schon Grund, warum es über Millionen von Jahren, von Evolutionsprozessen. Viele denken ja, so eine Art, wie lange gibt es die? 10.000 Jahre? Hahaha. Nein, Millionen von Jahren. Hier ist scheiß Blattlaus, die man sieht. Blattläuse gibt es seit vielen Millionen von Jahren. Gibt es seit 150 Millionen Jahren. Ja. Und das irgendein Grund hat schon, dass das so funktioniert.
Mhm.
Und dann kommen wir halt so, ja, nee, komm, Mücken, oder? Weg damit. So. Und es ist halt typisch Mensch. Und es nervt halt total. Aber ich finde es trotzdem eine total krasse Vorstellung. Auch so Sinne, die wir auch haben, Sehsinn, das hatte ich erzählt mit den Blaumeisen, dass die gar nicht füreinander so einfach so blaumeisenmäßig aussehen, sondern so ein ultraviolettes Muster haben. Daran erkennt man, ob, weiß nicht, ein Boy besonders gesund, fruchtbar und was weiß ich nicht ist. Und wir sehen es aber nicht, für uns ist einfach nur blauer Kopf, fertig.
Meinst du, wir sollten sie umbenennen in UV-Meisen?
UV-Meisen, ja, eigentlich schon.
Ja. Ich kann wieder die Geschichte erzählen, habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, dass ich, als ich in Heidelberg studiert habe, mal im Deutschen Nationaltheater in Mannheim so ein Theaterstück von Dietmar Dart gesehen habe, Farbenblinde Arbeit, wo es auch irgendwie darum geht, dass so ein paar Leute gibt, die mit so einer Mutation leben, wo sie einen zusätzlichen Farbsehrezeptor haben im Auge und deswegen für die alles ein bisschen anders aussieht und die dann bestimmte Jobs halt machen können oder müssen oder
gibt's
so.
Gibt es wirklich, ja?
Ich glaube, nee, es glaube ich nicht mehr so fiktiv.
Das klingt mega Mutanten, ey. Ja. Okay. Ja, krass. Ja. Ja. Also ich fand das irgendwie spannend. Ich hätte noch ewig weiter erzählen können. Es gibt einfach so viele Lebewesen, wie jetzt, ich habe jetzt in Schreibers Naturarium heute, also auch in der Newsletter-Kolumne, solltet ihr abonnieren, alle 14 Tage kostenlos, habe ich geschrieben über Spinnen, die mit ihrem Netz hören.
Ach so, ja.
Ja, das finde ich auch mega spannend.
Und also, wenn du jetzt eine von diesen Eigenschaften haben könntest, welche wäre es?
Da muss ich jetzt kurz überlegen.
Mhm.
Also von denen, die ich jetzt gesagt habe, ich weiß halt nicht, ich kann es mir halt gar nicht vorstellen, weil ich Angst habe, dass es dann gruselig ist. Aber gut, wenn ich wahrscheinlich, also wäre es dann nicht gruselig für mich. Aber dann würde ich vielleicht schon das Erdmagnetfeld gern spüren. Dann. mich damit orientieren können.
Ja.
Elektro finde ich ein bisschen schwierig, weil das nur auf die Nähe, das brauche ich nicht, weil ich sehe ja auch, wenn da jemand steht oder höre und spüre. Aber Erdmagnetfeld wäre ganz neu. Also das wäre für mich wahrscheinlich interessant.
Ich fände es geil, wenn nur wir zwei uns mit ultra langwelligen Tönen, quasi tiefen Tönen verständigen könnten. So, ich würde im Büro sitzen, müsste nicht mein Telefon rausholen, sondern könnte einfach sagen, ja, hier, ich komme in einer halben Stunde nach Hause.
Ja, aber du müsstest dann immer, dein Büro wäre dann im Garten halt vom UKE und du müsstest da immer mit den Füßen auf dem Boden stehen. Und ich wäre halt auch immer mit den Füßen auf dem Boden.
Ach so, das eine hat mit dem anderen was zu tun gehabt, oder wie?
Wie?
Die
Elefanten?
Ja, die tiefen Töne hören sie über die Füße.
Ja, auch über die Ohren, aber ich meine, bei dem Stadtlärm, wie soll das dazu wieder kommen? Mit den Häusern und allem.
Ja,
und also aber rausfiltern. Auch ein Teil des Tons hören sie auch mit den Füßen, also beides.
Okay.
Ja. Das ist ein bisschen, du hast Avatar nicht geguckt, ne, die Serie. Da gibt es nämlich Erdbändiger und die können dann auch, wenn sie mit dem Boden auf den Füßen stehen, alles mögliche spüren, ganz weit weg. Das wäre cool. Also auf sowas hätte ich schon auch Bock. Aber ich wäre auch generell gern irgend so ein Bändiger, also von daher. Da gibt's, du kannst Feuer bändigen, Wasser, Luft und Erde. Und gibt so ein bisschen ab, sag ich mal. Gibt es auch noch so Blutbändiger, das sind so Abtrünnige sozusagen. Und Metallbändiger, was nicht so ein richtig, ist so ein Misch, nicht so richtig bändig, ein bisschen bändig. Naja, aber ich wäre gern Luftbändigerin, da könnte ich nämlich liegen. Eine Wasserbändigerin wäre auch mega cool mit dem Garten. Einfach. So aus.
Dann könntest du sagen, Regen jetzt bitte. Oder
ja,
wie?
Halt, ich könnte aus der Regentonne das Wasser nehmen und zack auf die Beete bändigen. Ach so. Okay. Zack, gegossen. Und, oder halt, wenn gar nichts da ist, aus dem Grundwasser hochholen. Schon gut. Wieder Gießkannen schleppen.
Und Feuerbändiger, wie letztens, als wir spazieren gegangen sind, dann kam dieser Typ, hat gefragt, ob wir ein Feuerzeug haben und dann hätten wir sagen können, nee, aber wir können dich in Flammen setzen.
Das oder spontan wir hätten ihm einfach die Zigarette anzünden können mit, weiß nicht, dem Finger.
Okay, kann man dann auch so kontrollieren und nicht einfach nur.
Ja, ja, also nicht, da wird ja keiner überlegen. Nee, das ist so ein, da kannst du so kunstvoll das lernen, die Techniken. Ja. Ganz viele coole Sachen machen. Also ich finde, eigentlich finde ich Wasserbändigen am coolsten, aber Luftbändigen ist einfach, dass man fliegen kann, ist schon ein ziemlich starkes Argument.
Und was macht Erdbändigen?
Damit kannst du alles, was aus Erde so ist, halt bewegen. Du kannst Berge bauen, Berge
Terraforming.
Wegmachen. Ja, Terraforming sozusagen. Mhm. Wäre schon cool. Tja. Gut, dann.
Da haben wir ja gar nicht so negativ jetzt aufgehört. Zwischendurch habe ich jetzt nochmal gedacht, scheiße, wir enden wieder negativ, aber das ist
eigentlich. Hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre gar nichts aufgefallen.
Nee, jetzt fällt es auf, dass es uns gelungen ist, quasi.
Ja, wäre mir gar nicht aufgefallen. Guck, ich habe gar nicht so eine negative Grundhaltung. Du weißt doch, ich bin ein ganz optimistischer, positiver
mein
Mensch.
Mein siebter Sinn ist, dass ich negative Sachen besonders gut aufspüren
kann. Ja, stimmt.
Ja. Super.
Kleine Negativling.
Ja.
Yay. Ist ja schön. Ja, gut.
Stimmungsbändiger.
Okay.
Ja. Und damit verabschieden wir uns.
Ja.
Und sagen:
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.